Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Guten Abend, herzlich willkommen in der Diskothek vom Schauspiel Leipzig zur Präsentation der Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 in der Kategorie Belletristik mit Jörg Plath von Deutschlandfunk Kultur
und Carsten Tesch von MDR Kultur.
Guten Abend. Alle fünf sind da, die Bücher erstmal hören zu lassen, ein paar Worte mit jedem dazu, fünf Autorinnen und Autoren, die ja erstmal nur gemeinsam haben, dass sie durch die Jury vom Preis der Buchmesse eben auf dieser Liste platziert sind als wesentliche Bücher in diesem Frühjahr.
Also ein kleines Speed-Dating, es wird sehr schnell vorangehen, glaube ich.
Und wir begegnen heute in dieser Reihenfolge.
Ja, wir gehen zuerst einem sehr geschätzten Dresdner Antiquar, der in der DDR nur für die Bücher, die Literatur lebt und nach 1990 zu einer zwielichtigen Person wird, und zwar im Roman von Ingo Schulze, Die rechtschaffenden Mörder. Und?
Einem wilden Mädchen, das ausprobiert, ob Konsequenz hilft in dieser Welt, dazu mit allen Kindern aus ihrem Dorf in einen Wald geht, das Fürchten zu verlernen. Willkommen, Verena Güntner mit Power.
Wir lernen kennen ein Langgedicht, in dem ein pinkfarbener Mond scheint und in dem unter anderem Helene Fischer und Annie Lennox auftreten, in dem ein Krieg entbrennt und sich jemand zu retten versucht aus einem Entzweigerissen sein, im Langgedicht Luna Luna von Maren Kamis. Herzlich willkommen, Maren Kamis.
Und dann wirklich ein Liebesroman plus, was das eigentlich sein soll, die Liebe, was ist das für ein Design, was ist es für ein Format, wo geht das auf zwischen all den Optionen in den Sommern 2018, 2019. Willkommen live Rand mit Allegro Pastel.
Und dann gibt es noch einen jungen Mann, der seine Eltern verliert und nicht wenige Gewissheiten, der jedoch zum Dichter wird in der Ostberliner Hausbesetzerszene nach 1990 im Roman Stern 111 von Lutz Seiler. Herzlich willkommen auch Sie.
Also die fünf für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 in der Kategorie Belletristik, und Jörg Plath beginnt mit Ingo Schulze mit seinem Roman Die rechtschaffenden Mörder.
Ich muss Sie eigentlich gar nicht vorstellen, ich versuche es trotzdem, ich glaube, ich kenne Sie jeder hier. Sie sind ja seit Ihrem Debüt 33 Augenblicke des Glücks, 95 sehr bekannt mit Büchern wie Simple Stories, Neue Leben oder Adam und Evelyn, auch verfilmt. Man weiß von Ihren Erlebnissen in Petersburg als Verleger einer Anzeigenzeitung, und man weiß auch, dass Sie in Dresden geboren worden sind, spätestens seitdem Sie sich zu den Pegida-Demonstrationen dort auch geäußert haben in Ihrer Geburtsstadt. Ihr neues Buch spielt vornehmlich in Dresden, das heißt Die rechtschaffenden Mörder. Was war denn der Anlass für Sie, einen Dresden-Roman, ich nenne es jetzt mal so, über die Stimmungen und Identitäten in Dresden zu schreiben?
Das ist halt das Wenige, was man so kennt. Ich bin da aufgewachsen und dieses Viertel, dieses Dresden-Blasewitz, da bin ich 4 Jahre zur Schule gegangen, und das hat schon so eine altertümliche Aura. Und der Impulsgeber, eigentlich so ein Buch zu schreiben, war eigentlich eine Legende von Josef Roth, der Leviathan. Und ich wollte auch mal sowas machen und habe natürlich nicht sowas Schönes wie Korallen gefunden. Da geht es um den Korallenhändler Nissen Piszczenik, und habe dafür dann Bücher genommen und fand das dann auch ganz interessant.
Sie wollten den Anfang des Romans lesen?
Ja. Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Nicht nur Einheimische suchten ihn auf, nicht allein in Leipzig, Berlin oder Jena wurde seine Adresse eifersüchtig gehütet, sogar von den Ostseeinseln Rügen und Usedom reisten Lesehungrige an. Sie nahmen stundenlange Zug- oder Autofahrten in Kauf, schliefen auf Luftmatratzen bei Freunden oder ertrugen billige Quartiere, nur um am folgenden Tag Punkt 10 ihre Entdeckungsreise zu beginnen, die, unterbrochen von einer 2-stündigen Mittagspause, bis 18 Uhr währte, mitunter aber auch bis in die Nacht. Auf Leitern erklommen sie die Höhen der obersten Regalreihen, lasen auf den Sprossen ganze Kapitel, bevor sie wieder hinabstiegen, um auf den Knien, als horchten sie das Linoleum ab, die Buchrücken im untersten Fach zu inspizieren. Gerade in den extremen Zonen vermuteten die Suchenden jene Werke, die ihnen zum Mittelpunkt der Welt werden könnten. Andere Antiquariate verfügten vielleicht über ein breiteres Angebot mit mehr Raritäten in größeren Räumen. Doch wer nach Dresden-Blasewitz in die Brucknerstraße kam, das eiserne Gartentor aufschob, an Hecken und Mülltonnen vorbei die Haustür erreichte, den weißen, wackeligen Knopf neben dem Schild Antiquariat drückte, sich geduldete, bis die Tür mit einem Klack aufsprang, über die Sandsteinstufen in den ersten Stock stieg und endlich die aluminiumhelle Klingel mit der Aufschrift »Bitte drehen« betätigte, erstrebte mehr, nämlich Einlass in das Reich des berühmten Antiquars Norbert Paulini. Norbert Paulini ähnelte einem Kirchendiener oder Museumspförtner, wenn er, den Türspalt mit seinem Körper schützend, den Besucher über die Brille hinweg musterte und durch sein »Sie wünschen« in Verlegenheit brachte oder gar zum Unbefugten degradierte, der die Parole nicht wusste. Erkannte der Herrscher über die Bücher einen denn nicht wieder? Hat er die gemeinsamen Gespräche vergessen? Wer ihm antwortete, durfte eintreten. Sowohl jene, die den Wunsch hegte, nur mal herumstöbern zu wollen, als auch jener, der wissen wollte, ob vielleicht diesmal eine Übersetzung des Thukydides hereingekommen sei. »Ich grüße Sie«, erwiderte Norbert Paulini dann, nannte seine Gäste beim Namen oder bot zumindest ein zögerndes »Frau« oder »Herr« an, woraufhin seine Besucher ihm auf die Sprünge halfen. Nickend wiederholte der Antiquar den Namen wie eine Vokabel, die ihm unbegreiflicherweise für einen Moment entfallen war. Je nach Wetter und Jahreszeit wies er auf Garderobe und Schirmständer hin und enteilte mit großen Schritten, nur um kurz darauf mit einigen Büchern zurückzukehren, die ein Einweggummi umspannte, obenauf der Zettel mit dem Namen seines Gegenübers.
Vielen Dank. Der Roman spielt im 20. und 21. Jahrhundert, also in unserem auch. Man enteilt in ihm trotzdem. Sie haben schon gesagt, warum Sie den Legendenton gewählt haben. Aber zugleich gibt es ja auch noch diese Begrenzung aufs Biografische oder diese Lust am Biografischen, die auch in Ihrem letzten, vorletzten Roman jetzt eine Rolle spielte, in Peter Holz. Was ist daran so spannend, das Biografische nachzuvollziehen in zeitgeschichtlichen Setting?
Ach, ich finde halt, wenn man was erzählt, soll man ja auch die Vergangenheit durchaus mit reinnehmen. Um die Gegenwart zu verstehen, braucht man ja oft einfach manchmal Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind. Und meine Erfahrung ist, und das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber der Blick auf die Vergangenheit, wie man die Vergangenheit sieht, entscheidet eigentlich über die Zukunft.
Sie verfolgen diesen Norbert Paulini durch die Jahrzehnte und Sie machen da eine richtige Hagiografie im ersten Teil von dreien, die dieser Roman hat. Das ist ein richtiges Geistesdenkmal. Der ist sehr seltsam, er ist aber in seiner Außenseiterhaftigkeit auch ein Vorbild für viele Menschen, die eben die Literatur lieben, die Bücher lieben. Es beginnt in Blasewitz und es gibt Berührungspunkte mit dem Blauen Wunder und dem Weißen Hirsch, also diesen Nobelviertel, Nobelteil von Dresden, der ja auch bei dem Kollegen Uwe Tellkamp von Ihnen in der Turm eine große Rolle spielt. Da würde eigentlich Paulini gerne hin, da kommt er aber nicht hin. Der zieht öfter um, aber es sind immer andere Bereiche. Und ich habe mich als Nicht-Dresdner gefragt, warum bekomme ich immer so genau mitgeteilt, wo er nun hinzieht? Sind das topografische, soziale, andere Marker noch?
Nee, der fliegt eben nach 90 dann aus diesem schönen Haus raus. Und er ist ja auch jemand, wenn man genau hinschaut, der lässt viel Arbeit andere machen, insbesondere Frauen arbeiten immer viel für ihn und arrangieren ihm was und finden dann auch etwas für ihn. Und er zieht eben immer weiter aus der Stadt raus, erst in eine Scheune in Niederpeuritz, wo ihn dann die Flut erwischt und am Ende ist er in der sächsischen Schweiz. Aber wichtig ist ja gar nicht, dass ich das geschrieben habe. Ich habe das zwar geschrieben, aber ich hätte das gar nicht als Erzähler schreiben können. Ich brauchte jemanden, der das erzählt.
Ja, Sie haben jemanden eingeschoben, das stimmt. Und zwar denjenigen, der dann im zweiten Teil auftaucht. Das ist ein Mensch, der als 17-Jähriger in den Kreis um Paulini kam. Da sind viele begeisterte Leser, auch einige Schreiber. Und dieser Mensch, der im zweiten Teil erzählt, heißt fälschlich, wie er bemerkt, aber er nennt seinen richtigen Namen nicht Ilja und Schulze mit TZ. Und natürlich denkt man sofort an Sie, aber auf jeden Fall schreibt der einen Teil dieses Buches, etwa 60 Seiten, glaube ich, sind es, im zweiten Teil. Und da wird dieses Denkmal von außen betrachtet und es zerfällt ziemlich. Das ist sehr überraschend, was Sie da machen. Das wird ein bisschen vorbereitet durch das letzte Kapitel im ersten Teil. Da wird nämlich erzählt, offenbar dieser Schulze, der den ersten Teil geschrieben hat, wie dieser Paulini von der Polizei verhört wird, weil sein Sohn wegen, so heißt es, fremdenfeindlicher Ausschreitungen festgenommen worden ist. Und auch Paulini gibt überraschender und erschreckenderweise einige rassistische Äußerungen von sich. Und dann bricht, jedenfalls in meinem Exemplar, in meinem auch, ganz ja. Neue, in Ihrem auch. Das ist nicht geändert worden. Ich habe die Pressehexe-Ausführung noch. Bricht plötzlich mitten im Satz ab.
Ja.
Das erschreckt einen ziemlich. Was passiert da?
Naja, im zweiten Teil wird ja auch geschildert, wie dieser Schulze, warum der auf die Idee kommt, sowas zu schreiben. Und er will eigentlich sich des Ostens wieder vergewissern und will so eine Art Hagiografie machen und merkt irgendwo, er kommt an eine Grenze, wo er auch nicht mehr so viel weiß, weil er ja gar nicht mehr im Osten lebt, aber er merkt plötzlich, dass das so nicht hinhaut. Und manchmal ist ihm das recht, weil er mit diesem Paulini in Konkurrenz um eine Frau steht, weshalb eben auch man diesem Schulze nicht so richtig trauen kann. Also das sind zwei sehr gefährliche Figuren. Also gleichermaßen, man stürzt sich immer auf den Paulini, aber der Schulze ist, der sozusagen aus dem Etablierten, aus unseren Reihen kommt, der heißt ja nicht umsonst, das hat so einen schönen Namen, eben doch auch dieser blinde Fleck, der ist eben, glaube ich, auch was sehr Wichtiges.
Wir haben noch einen dritten Teil und eine andere Ich-Erzählerin, eine zweite Ich-Erzählerin, das ist die Lektorin von Schulze aus München, also eine Westlerin. Auch da wird noch einmal das Bild von Paulini ganz anders beleuchtet. Sie machen da so ein Ost-West-Spiegelkabinett. Also sozusagen, es wird eine Person aus dem Osten, aus Dresden erst aufgebaut und dann wird sie sehr missliebig und missgünstig bespiegelt und betrachtet und sie zerbröckelt ein wenig. Was war da anders, so ein Spiegelkabinett zu machen?
Ich bin niemand, der so Konstruktionen hinbekommt. Das ergab sich so. Ich merkte einfach, ich wollte eigentlich mit dem zweiten Teil ändern und bekam immer mehr Vorbehalte gegen diesen Erzähler. Und dann war es für mich wichtig, eigentlich noch einen dritten einzuführen, der da nochmal neu drauf guckt. Und sie ist eigentlich erstmal jemand, die sagt, wie bauen wir jetzt diesen missratenen Paulini doch noch in die Novelle ein? Da könnte eigentlich noch eine viel bessere Novelle draus werden als vorher. Und plötzlich tritt sie, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt dann schon einen Moment, wo etwas Böses passiert und sie beschleicht ein ganz furchtbarer Verdacht, dass ihr toller Autor gar nicht so toll sein könnte.
Man hat, wenn ihr einen Roman liest, immer im Kopf, dass es ja eine Buchhändlerin gibt in Dresden, sich politisch eindeutig geäußert hat, Richtung rechts. Und ich frage mich, hat sie das gehindert beim Schreiben oder hat sie es motiviert? Hat das im Kopf mitgespielt? Ihr Roman ist zu vielfältig dafür. Ich habe gesagt, ein Spiegelkabinett. Aber war das ein Anreiz, eine Motivation oder war das ein Hindernis?
Also ich meine, man kann ja immer nur so sagen, was einem bewusst ist und es kommt halt immer so alles rein, aber wer schreibt, hat dann eigentlich mit so einem Selbstlauf zu tun und ich hatte eigentlich so mit dieser paulinischen Figur, der ist ja Jahrgang 53 und hat diesen Vorlauf und das und der kämpft so mit ganz anderen Dingen auch. Es war für mich eher schwierig, ihn, also sagen wir mal, vom Rechten, diese Affinität, die er dann gewinnt, das war für mich schwer, weil in dem Moment, wo jemand eindeutig wird, ist er für mich als Figur oftmals plötzlich uninteressant. Und das war eigentlich so eine Schwierigkeit. Und wenn man sich dann an Vorbildern oder so da abarbeitet, das wäre, glaube ich, würde die Sache klein machen.
Vielen Dank, Ingo Schulze. Und jetzt...
Verena Güntner ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit Power, mit ihrem zweiten Roman. Wie hart war es, wie schlimm war es, das zweite Buch? Man sagt immer, das zweite Buch ist so, ja, jeder hat so ein Buch in sich, aber das zweite Buch ist, wie schlimm war es?
Ich fand es total schrecklich. Also es muss ich wirklich, es war von A bis Z, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Irgendwie muss man sich ja auch selber eben beweisen, dass man jetzt nicht so ein One-Trick-Pony war oder so. Ne? Und ich habe am Schluss dann gedacht, das war echt der pure Trotz. Also ich habe das einfach durchgezogen und bin dann jeden Tag immer wieder in die Stabi, wo ich halt immer arbeite, gegangen. Und
letzte Frage, bevor wir dann in die Lesung gehen. Es ist ja auch so waldgrün, das Buch. Ja. Und wenn Sie jetzt sagten, Sie waren also in der Bibliothek, um es zu schreiben, der Wald spielt eine große Rolle dabei. Es ist also die ganze Zeit, Sie mussten dafür nicht in den Wald. Sie mussten nicht im Wald recherchieren. Es ist ein Wald der Imagination, in dem das alles ganz wesentlich passiert.
Ja, durchaus. Also ich habe auch immer gedacht, ich müsste jetzt mal recherchieren gehen im Wald. Ja, also ich habe dann teilweise das fast auch vergessen. Also wenn ich zum Beispiel mal im Wald war oder so, habe ich dann so gedacht, so, ah ja, jetzt bin ich ja im Wald. Ja, jetzt gucke ich mir den Boden nochmal genau. Also so, ne? Aber ich habe das erstmal so als Spielort vergessen. Ja.
Auch ein Stipendium aus Thüringen.
Also, ja, genau.
Und das ist aber kein Thüringen-Roman geworden.
Nein, aber es war mal angelegt quasi, dass es in Thüringen spielt oder so in diesem Grenzgebiet. So, da ist es für mich auch irgendwie immer noch so Bayern und Thüringen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, dass das eigentlich besser wäre, das halt so ein bisschen schweben.
Offener zu lassen.
Ja, auch in so einer, wenn das so schwebt. Also ich weiß gar nicht.
Ich habe das Gefühl, wir verschieben gerade das Lesen auch so ein bisschen, weil irgendwie mal noch ein Gedanke kommt.
Ja.
Also wir haben einen Hund, 11 Jahre. Ja. Wir haben ein Mädchen, 11 Jahre. Dieser Hund verschwindet in den Wald und das Mädchen gibt sich den Auftrag, diesen Hund wiederzufinden. Und irgendwann zieht sie mit allen Kindern des Dorfes in den Wald und die verwildern da.
Ja, genau. So kann man sagen, ja.
Und dieses Mädchen lernen wir jetzt kennen.
Genau, ja, die
Kerze.
Fedrich reckt sich das Grün in die Höhe, es sieht aus wie Petersilie. Kerze beugt sich hinunter und rupft 3 Karotten heraus, steigt auf ihr Rad und fährt weiter. Am Waldrand wirft sie es einfach hin, überlegt kurz, ob sie auch den Ranzen hier lassen soll, entscheidet sich beim Gedanken an ihr gut bestücktes Stiftemäppchen dagegen, zieht die Riemen enger und dreht sich nochmal um. Die Sonne ist gerade aufgegangen, ein diesiger Himmel verspricht für später Wolken. Schnell stapft sie los. Drinnen ist es kälter. Der frühe Morgen lässt sie frösteln und sie zieht den Reißverschluss der Regenjacke hoch bis unters Kinn. Noch nie war sie um diese Zeit allein im Wald. Er kommt ihr anders vor bei diesem Licht. Die Bäume scheinen enger beieinander zu stehen, die Steine stärker von Moos bewachsen, der Geruch von feuchtem Laub und nasser Erde intensiver zu sein. Wäre sie nicht Kerze, sondern irgendein anderes Kind, würde sie sich jetzt fragen, ob es eine gute Idee gewesen ist, herzukommen, ob es nicht besser gewesen wäre, daheim zu bleiben unter dem warmen Deckbett. Aber sie ist kein anderes Kind, sie ist Kerze und deshalb lacht sie über diesen Gedanken, geht weiter und schweift mit dem Blick suchend umher. Stück für Stück arbeitet sie sich vorwärts, schleudert Stöckchen haarscharf an Stämmen vorbei und bellt in dichte Büsche hinein, beißt immer wieder kleine Happen von den Karotten ab und streut sie in regelmäßigen Abständen hinter sich. Nach einer guten halben Stunde sieht sie zum ersten Mal auf die Uhr. In 10 Minuten wird Mamas Wecker klingeln, in 20 wird sie aufstehen, in 30 vor Kerzes leerem Bett stehen. Kerze spürt ein Ziehen im Magen. Sie hätte etwas zu essen mitnehmen sollen, einen Apfel oder eine Banane, aber sie hat nicht daran gedacht, nicht mal ein Pausenbrot für die Schule hat sie sich geschmiert. Die Karotten für Power sind aufgebraucht und die wilden Blaubeersträucher am Waldrand zu weit weg. Sie will nicht umkehren, entscheidet stattdessen, einen Abstecher zum Bach zu machen und sich den Bauch mit kaltem Wasser zu füllen. Als sie dort ankommt, kniet sie sich hin und taucht die Hände hinein, trinkt, bis sie satt ist und läuft die paar 100 Meter zur Lichtung, um sich zum Aufwärmen dort ins Gras zu setzen. Sie holt ihr Heft heraus und blättert zum gestrigen Tag. Schon während der Befragung der Hitschke hatte sie die Antworten notiert. Eine 11 steht hinter der Frage nach Powers Alter und dahinter 2 Fragezeichen, zwischen denen sie die Hitschke lang und prüfend angesehen hat. Ob sie sich denn nicht sicher sei, hat sie gefragt, nachdem sie wahrgenommen hatte, dass die Hitschke unruhig von einem Bein aufs andere trat. Doch, sicherlich, er sei 11 Jahre alt, sie wüsste es natürlich ganz genau. Lustig, hat Kerze gesagt, dann ist er ja so alt wie ich. Die Hitschke lächelte und sah an ihr vorbei und Kerze ging mit dem Gefühl nach Hause, irgendetwas übersehen zu haben. Plötzlich wird es dunkler, sie sieht nach oben. Am Himmel plustern Wolken, groß wie Wale, die sich nach Norden Anthrazit verfärben. Bald wird es regnen. Früher hat sie versucht, den Lauf des Wetters mit Willenskraft zu lenken. Manchmal gelang es ihr, das Dorf blieb verschont und der Blitz schlug erst im Nachbarort ein. Minutenlang lief sie anschließend auf der Hollerwiese im Kreis, barfuß und im Gras lauernde Bienen ignorierend, zum Dank und um das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen.
Denn wie eine Riesin kam sie sich vor nach einem Erfolg wie diesem. Sie versucht es auch jetzt, drückt, wie sie es nennt, ihr Gehirn zusammen, presst alle Gedanken heraus, außer diesem einen. Es wird nicht regnen. Es wird nicht regnen. Es wird nicht regnen. Bis ihr die Tränen über die Backen laufen. Sie sieht auf die Uhr und steht auf, geht zurück in den Wald. Bis zur Scherer Linie will sie es heute schaffen. Das hat sie sich vorgenommen. Schnell geht sie voran und schleudert die Stöcke mit großer Kraft zwischen den Bäumen hindurch. Sie hört mehrere Spechte bei der Arbeit, das aufgeregte Flattern zweier Tauben in der Balz, meint an einer Stelle ein Reh durchs Dickicht huschen zu sehen. Mit jedem Schritt, den sie tiefer in den Wald vordringt, hat sie das Gefühl, das Grün der Blätter werde dunkler, die Wipfel würden dichter und es ströme weniger Licht herein. Sie beginnt zu laufen und muss an wild gewordene Keiler denken, an Füchse mit Tollwut, Dinge, die ihr sonst nicht in den Sinn kommen, wenn sie allein im Wald ist. Sie reckt ihre Faust nach oben und ruft dem Keingott zu, er müsse sich schon Besseres einfallen lassen als diese finstere Waldnummer. Entschlossen geht sie weiter, weicht den vielen Steinen aus, die ihr der Keingott als Stolperfallen hingelegt hat, bis sich die Bäume langsam lichten, sich der Wald vor ihr öffnet und den Blick auf das Scherer Tal freigibt. Außer Atem steht sie am Abhang. Sie starrt hinunter auf die Baumkronen, eine Ansammlung von Buchen, dicht an dicht, hin und wieder durchbrochen von einzelnen, spitz herausragenden Fichten. Sie stellt ihre Augen unscharf, trübt das Bild, fragt sich, ob das etwas ändert, ob das die Grenze verschiebt, den Abstand zwischen ihr und den Bäumen verringert, ob sich diese Strecke schrumpfen lässt auf ein nicht tödliches Maß. Sie dehnt den Möglichkeitsraum, kostet ihn aus, solange er hält. Sie glaubt schon sehr lange daran, dass sich die Welt ihrem Willen beugen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Soweit.
Letzter Satz. Sie glaubt schon sehr lange daran, dass sich die Welt ihrem Willen beugen wird. Wir haben hier ein besonderes Kind in diesem Roman. Wir haben ein Kind, was wir sicher nicht psychologisch entschlüsseln können, wo wir nicht irgendwie aus dem Herkommen sagen können, so und so ist dieses Kind geboren. Wir haben keinen realistischen Roman, sondern wir haben ein Buch, was wahrscheinlich, das kommt ja jetzt auf Sie zu, jede Menge Deutungskreativität auslösen wird.
Da spreche ich mich schon drauf. Ja, bin ich mal gespannt, was da so zusammenkommt.
Ahnen Sie, in welche Richtung das geht?
Nee, ich bin auch selber noch so ein bisschen dabei, da jetzt diesen Blick von außen drauf zu kriegen, sage ich mal, weil ich, ist noch gar nicht so lange her, dass ich quasi fertig bin.
Also ich habe schon Greta Thunberg gehört in dem Zusammenhang, ich habe in dem Zusammenhang schon Unbehagen an der Kultur gehört, Sigmund Freud, ich habe also den Aufstand der Kinder gegen eine etablierte Kultur gehört. Also mit diesem Roman geht viel, er ist eine Einladung, in den Wald zu gehen und über diese Gesellschaft nachzudenken. Verena Güntner ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 mit ihrem Roman Power. Dankeschön.
Danke auch.
Maren Kames. Hallo. Mit dem zweiten Band gleich auf der Liste für den angesehenen und wichtigen Preis der Leipziger Buchmesse. Der erste hieß Halb Taube, Halb V. Dieser heißt Luna Luna und ist ein Schmuckstück, muss man sagen. Das Cover sehen Sie, glänzender, glitzernder Autorenname und Titel. Innen gibt es weiße Buchstaben auf grauschwarzem, anthrazitfarbenem Grund. Dazwischen ist Pink am Vorsatzpapier. Und das liegt daran, dass gleich zu Anfang ein gewisser Herr Drake, Nick Drake, zitiert wird mit Pink, 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 Moon. Waren Sie an der Gestaltung beteiligt?
Oh ja. Es ist eigentlich ziemlich genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise wollte.
Das lange Gedicht hat eine Ich-Stimme und die verkündet anfangs ziemlich wohlgemut, das wird super. Und es gibt drei Teile und da tut sich ziemlich viel, sogar ein Krieg bricht aus. Aber was da geschieht, das will ich Ihnen gar nicht nacherzählen. Das ist nämlich ziemlich viel und es ist überhaupt nicht einfach nachzuerzählen. Das ist nämlich sehr unübersichtlich. Warum diese Unübersichtlichkeit? Schwierige Frage, große Frage.
Ich meine, man könnte es auch anders aufziehen und sozusagen von der anderen Seite herkommen und sagen, in diesem Chaos entsteht dann im Endeffekt doch so eine Art von Muster, einfach dadurch, dass sich Motive, blöde Metapher, aber die Hand geben und so eine Art Netz spinnen. Und ich glaube schon, es gibt die Chance, dass man sich zurechtfindet. Das Chaotische ist, war für mich in dem Fall die Basis, aus der der Text rausgekommen ist. Und mein Bemühen beim Schreiben war tatsächlich auch, das nicht zu sehr zu ordnen. Also ich wollte was, was sozusagen assoziative Hakenschläge macht und trotzdem irgendwie einen Kosmos ergibt, in dem man sich am Ende zu Hause fühlen wird, zu viel und auch zu kitschig, aber zurechtfindet. So.
Geben Sie uns einen Eindruck von Ihrem Hakenschlagen?
Mhm. Sehr gerne. Nämlich genau vom Anfang. Das ist schön, jetzt haben Sie schon gesagt, dass das hier drin steht und kein Selbstkommentar ist. Das wird super. Aber was man vorher wissen muss, eins, Scheiße und eiskalt. I used to be a lunatic from the gracious days. I used to feel woe begone and so restless nights. In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild, es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich lachte harsch. Ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem. Dann holte ich tief Luft und stach zu. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus. Circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Ich sehe aus dem Fenster im Zug und die Kühe stehen alle gleich herum auf der Wiese. Wieso? Ich bin circa in der Mitte in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Circa in der Mitte bin ich auseinandergebrochen und nicht mehr zusammengewachsen. Und nicht wieder ganz geworden. Und ganz aus dem Leim gegangen. Und vollends auseinandergeflogen und weggeflogen. Und mir um die Ohren geflogen und Hören und Sehen sind mir vergangen und nahezu vollständig pulverisiert bin ich gewesen, ganz perdu bin ich gewesen, wirklich ganz schlecht beieinander bin ich gewesen und alles ist mir also abhanden gekommen und eins bin ich schon noch offiziell, sieht man ja, aber ich meine, naja, ein Unheil, ich weiß, aber mehr habe ich nicht im Tank, es tut mir leid, es klafft. Irgendwo im Ozon bin ich rumgeflogen, mit Flügeln und allem. Toll, 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 meine ich, also Wahnsinn. Es war ähnlich wie damals. Wie war das nochmal? Der damalige, ähnliche Wahnsinn. Schwierig zu rekonstruieren, zumal ich ja niemals wieder eins und so weiter. Raumanzug, London, schlagartig. Es war so dunkel. Warte. Jetzt. Die vollends überschätzte Präsenz meines silbern schimmernden Raumanzugs schlagartig begreifend stehe ich somehow verloren an der monstergroßen Fensterfront vor dem Rollfeld in London. Die vereinzelt blinkenden Lichter bestätigen das im Dunkel hinter mir. Schnarcht ein Scheich. Eine Flugschar Pelikane wäre gut jetzt. Ein Sturz, die Andeutung eines Fortkommens, aber es bleibt Fahrt. Wie zur Überprüfung sehe ich auf meinen Schuh. Es ist wirklich nur einer. Es ist so traurig. Schnief. Also der Sturz der Gans aus Pappmaché, wie der Sturz des Blicks auf den Schuh, wie der Sturz des Risses in die Raumanzugschicht und dann gleich durch den ganzen Raum am Rollfeld, den ganzen monstergroßen Glaskasten, ach was, den ganzen Weltraum, der Riss durch die Ozonschicht, also das Rollfeld, das ganze Glas, die Lichter, diese Sekunden wie Sprünge in der Glasoberfläche, Sprünge ins Glas bis in seine Mitte, ein ästelndes Brechen, das anhält und sicher nicht, nie mehr wieder ganz wird. Und durch das Glas die Kühe, mit der Richtung aller ihrer Köpfe. Wieso? Ein fingernagelgroßer blauer Elefant, 1 Zentimeter hoch, wäre das Tier, das ich mir auf dieser Safari als Begleitung wünschen würde. Ich klebte mir eine. Und wenn's mich verletzt, verletzt es mich. Es wird mich durchschlagen, in zwei hauen, mich verletzen wie ein Lamm, aber ich lasse es rein. Ich lasse es laufen, ich lasse es kommen, ich lasse es regnen, reinströmen, lasse es fluten, brechen, wüten, plagen, stoßen. Lasse es rein und es kommt rein, regnet, strömt, flutet, tobt rein in mich, wie in einen Damm, in dem nicht genug Platz ist, das bersten wird. Und das Lamm dreht sich und dehnt sich, es gibt sich ja Mühe, aber dann reißt es am Bauchfell ein und es schmerzt und blutet, es windet sich, es lacht und leidet zeitgleich, immerzu, es platzt, es stinkt, es sinkt, es knickt weg. Ich will dich in eine Vase tun, damit du still bist, aber es bricht. Wie hoch ich war, wie Luna Lunar, dann bin ich ausgegangen. Jetzt findet mich keiner mehr. Es ist einfach zu dunkel. Ich will dich in eine Vase tun, damit du frisch bleibst. Aber ich habe mich davon gewundert. Jetzt weiß keiner mehr, wo ich bin. Danke.
Also keine Anrufung des Mondes, wie man es vielleicht erwarten könnte bei Luna Luna und seit der Romantik erwarten
dürfte. Das schreiben die immer alle, aber ich finde eigentlich auch nicht.
Der Mond ist aufgegangen, also ja, aber taucht bei Ihnen nicht auf, sondern eher dieses Lunar, dieses Wahnsinnige, sozusagen die zweite Ebene, das Lunatic, was immer auch eine Rolle spielte, dieses Wahnsinnige. Und ich bin in zwei gebrochen. Da denkt man natürlich, und es gibt ja auch diese Anrede an ein Dicht, das könnte eventuell auch ein Liebesleid sein. Es geht aber nach diesem Anfang dann relativ, also beschwingt wäre zu wenig, also eher wirbelig weiter, sehr turbulent und auch lustig. Man lacht sich kaputt, allerdings eben auch kaputt. Warum ist der Humor so wichtig dabei?
Also man kann das schon lesen als ein Auseinandergerissenwerden in Liebesdingen sozusagen. Und es ist nicht so, dass ich das programmatisch mir vorgenommen habe, ich brauche den Humor, sonst kann man das nicht aushalten. War eher so eine Art und Weise, mit dem Hard Stuff umzugehen, um den es da schon teilweise geht. Und dann ist mir der Humor da reingewandert.
Da ist ziemlich viel reingewandert, muss man sagen. Der Scheitern oder Shaitan, der ist auch drin. Da gibt es ein Lamm, es gibt eine Geisha, die auftauchen soll, aber nicht auftaucht. Es gibt eine Mathilda. Und die tauchen zu einem guten Teil aus Songtiteln auf. Dieses Buch ist ein seltsames Buch, ein Langgedicht mit Fußnoten. Und hinten gibt es zwei Seiten auch Nachweise, wo Sie genauer nachschlagen können und die Lieder hören können, die ganz wichtig waren. Es sind vor allen Dingen Lieder, Popsongs. Sie liefern alles mit. Warum machen Sie das?
Das war einfach das Material, mit dem ich da gearbeitet habe. Die englische Zeile, die ich vorhin vorgelesen habe, ist aus Annie Lennox' No More I Love Yous. Das war tatsächlich auch wirklich am Anfang da. Und ich habe irgendwann verstanden, ich möchte das zum Prinzip machen. Deswegen kommt es dann auch irgendwann zur Überdrehung dieses Prinzips mit Helene Fischer.
Ja, Helene Fischer taucht auch auf. Atemlos durch die Nacht. Das war eine Ausnahme. Aber ansonsten ist es ja vor allen Dingen englischsprachige und dann Popmusik.
Ja. Oder im Fall von Alpha Will, jetzt habe ich es vergessen, wie heißt es denn?
Forever Young.
Eine Nachdichtung, beziehungsweise Nachdichtungen oder so Schiefdichtungen und Missverständnisse, die zu Motiven werden, gibt es auch öfter. Der Scheitern zum Beispiel ist eigentlich ein Verhörer. Ja. Und in dem Sinne ist eben einfach dieses Songmaterial so krass in den Text reingewoben, dass ich das transparent machen musste als Quellenangabe, aber es ist auch überhaupt nicht, also ich wollte es auch unbedingt. Das gibt sich einfach ganz eng die Hand. Und ich finde schon auch, dass in meinem eigenen Schreiben so eine Art Songtexthaftigkeit mit drin ist.
Also ein Text, der offenbar sehr viele Einflüsse aufnimmt, auch alles offenlegt und Sie gleichwohl immer wieder überraschen dürfte. Mich hat da jemals dauernd überrascht. Vielen Dank, Maren Kamps.
Danke auch.
Leif Rand ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit dem Roman Allegro Pastel, ein Liebesroman in zwei Sommern und der Zeit dazwischen. Die sind gerade erst gewesen, die Sommer 2018, 2019. Gerade erst gewesen oder schon ewig weit weg? Wie ist Ihr Zeitgefühl?
Dem Buch ist ein Zitat vorangestellt oder mehrere Zitate. Eins ist von der Protagonistin Tanja Arnheim, die selbst Schriftstellerin ist. Und das stammt aus einer SMS, das sie auch mal, oder einer iMessage wahrscheinlich eher, oder einer Telegram-Nachricht, die sie mal geschrieben hat. Und das hieß vorauseilende Wehmut und dann drei Emoticons und dann bester Zustand. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Zustand, also beziehungsweise ein Eindruck, den ich von dieser Zeit selbst hatte, biografisch so, 2018, 2019, dass ich eigentlich dachte, das ist wirklich gerade irgendwie eine überraschend gute Lebensphase, also so unverhofft. Und hinzu kamen dann diese surrealen Momente, dass 2018 einfach die beste Seite des Klimawandels war so spürbar, dass so ab April irgendwie Sommer war, aber auch nicht zu warm. Und dann wurde es irgendwann so apokalyptisch heiß. Mhm. Und dann kam aber nochmal so ein Spätsommer, der so ein bisschen in November hineinging. Und der war eigentlich auch feierlich. Und ich hatte eigentlich eine ziemlich gute Zeit damals und hatte so dieses Empfinden von vorauseilender Wehmut. Und jetzt, da das Buch abgeschlossen ist und tatsächlich diese Zeit, die ich schon als Rückblick quasi in meinem Text inszeniert habe, vorbei ist, ist es jetzt so ein Eindruck von, ach Mist, ist jetzt wirklich vorbei.
Ja.
Jetzt ist ja dann tatsächlich vielleicht Wehmut, aber
die hat sich aktualisiert, so sehr, die Wehmut?
Aktualisierte Wehmut, nee. Faktische Wehmut oder reale. Auch reale Wehmut, aber eigentlich auch, das war auch vorletzte Woche, das ist auch schon wieder vorbei.
Weil das ist ja sehr stark auch ein Roman darüber, wie nah, wie fern ist man sich, so Nähe, Distanz ist das Schlagwort dazu. Wie ist es bei Ihnen mit Ihrer Nähe und Distanz zu den Figuren, wenn Sie also jetzt eben von der eigenen Wehmut sprechen, wie ist es bei Ihnen? Wie nah sind die Ihnen eigentlich, diese Figuren?
Ich habe jetzt beim Wiederlesen des ersten Kapitels gedacht, oder beziehungsweise ich kann mich erinnern, ich hatte mal in so einer, in einem Zusammenhang, das war so eine Art Autorentagung, da habe ich da so testweise das erste Kapitel vorgelesen und ein zuhörender Autor, der aus Tschechien stammte, der hat sich so ein bisschen negativ für den Text geäußert, in dem Zusammenhang, dass er meinte, er mag es nicht, wenn Autoren ihre Figuren nicht mögen. Und ich konnte aber dann radikal widersprechen, dass ich die ja unglaublich gerne mag. Es war sozusagen, man hat einfach aneinander vorbei kommuniziert in dem Fall. Kann es aber bezogen aufs erste Kapitel noch ansatzweise nachvollziehen, dass es so, sie ist schon ziemlich von außen so ein bisschen aus betastet. Aber eigentlich bin ich mit beiden Figuren sehr nah. Also das sind wie so Leute, die ich sehr gut kenne und auch sehr schätze.
Ja, und Jerome wohnt ja auch wie Sie in, zum Teil zumindest im Maintal.
Ja, und Tanja wohnt wie ich zum Teil in Berlin.
Berlin, ja.
Genau, ja, das ist ein krasser Zufall.
Wollen wir die Figuren mal hören?
Ja, ich lese aus dem ersten Kapitel. Und da das Buch noch nicht da ist, lese ich hier.
Gibt es nicht auch eine Stelle in dem Roman, wo es um Dichterlesungen geht? Wo also woraus ja, das Dichterlesen?
Noch unerträglicher ist es, vom Handy zu lesen. Die völlige Prätention.
Ich weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, dass es total gut passt.
Das ist schön. Kapitel 7 und Seite 17. In Maintal sahen viele Gebäude aus, als wären sie von Grundschülern entworfen. Symmetrische Dreiecke, die auf rau verputzten Fassaden saßen, darin Eheleute die Kinder aufzogen. Die meisten Einfamilienhäuser der Kleinstadt, selbst die mit den bräunlich verwitterten Dachziegeln, mussten innerhalb der letzten 4 bis 6 Dekaden entstanden sein. Eigentlich war diese Welt neu. Da sich jedoch nichts daran neu anfühlte, fand Jerome zu gleichen Teilen bedrückend und charmant. Es ging in Maintal weder um Aufbruch noch um Restauration. Wahrscheinlich ging es primär darum, nicht gestört zu werden. Und diesen Wunsch konnte Jerome, auch wenn es nicht sein größter war, durchaus nachempfinden. Er parkte den Mietwagen in der Einfahrt seines Elternhauses, einem unterkellerten Bungalowbau aus dem Jahr 1978, der für Maintal ungewöhnlich war. Die anthrazitfarbenen Wände und das Flachdach fielen positiv aus der Reihe. Ab einem Alter von 29 hatte sich Jerome weitgehend mit diesem Gebäude an der Grenze zum Naturschutzgebiet Hartig identifizieren können. Dass er noch immer Elternhaus dachte, schob er vor allem auf seine demütige Grundhaltung. Dabei hatte es sicher auch etwas mit Charme zu tun. Rein formal gehörte der Bungalow ja mittlerweile ihm, auch wenn er ihn weder entworfen noch bezahlt hatte. Jeromes Vater war zurück nach Frankfurt gezogen, in eine kleine Wohnung mit Blick auf den Eisernen Steg. Und seine Mutter, die in Cambridge, UK, geboren und aufgewachsen war, wohnte seit 3 Jahren in Lissabon, wo Jerome sie seither 5-mal besucht hatte. Ursprünglich war der Plan beider Elternteile gewesen, den gemeinsam erworbenen Bungalow, den sie als eine Art Missverständnis aus der Mitte ihres Lebens einstuften, wieder zu verkaufen. Die Frage, ob Jerome vielleicht dort einziehen wolle, hatte sein Vater eher rhetorisch gestellt. Doch am ersten Weihnachtstag 2016 hatte Jerome plötzlich gesagt, warum eigentlich nicht? Über den Abend ihrer ersten Begegnung unterhielten sich Tanja und Jerome gern. Beide fanden, dass es eher ungewöhnlich war, eine Beziehung mit einem One-Night-Stand zu beginnen, denn wie ein solcher hatte sich das Abstürzen im Hotel Flemings am Eschenheimer Tor zunächst angefühlt. Das allererste Screening der Webserienadaption zu Panoptikum Neu, gedreht mit Telefonen des Typs Samsung Galaxy S7, hat in Frankfurt stattgefunden, in der Bar Amp, gegenüber dem großen Eurozeichen am Willy-Brandt-Platz. Im Publikum saßen mehr Männer als Frauen und einige dieser Männer trugen auch im Spätsommer 2017 noch pedantisch gepflegte Vollbärte und dunkle Kleidung. Jerome, der selbst noch nie einen Bart getragen hatte, saß in der letzten Reihe und mochte Tanja sofort, stellte aber keine Publikumsfrage. Erst nach dem Screening, als Tanja mit der Moderatorin des Abends, einer Lehrbeauftragten der HFG Offenbach, die Jerome über Freunde kannte, bei einem Mineralwasser in Nähe des DJ-Pults stand, machte sich Jerome mit ihr bekannt. Er sagte, dass ihm die Präsentation der vierteiligen Miniserie gut gefallen habe, ohne dabei überschwänglich zu werden. Die beiden waren im Amp geblieben, bis die Bar zumachte und danach in die Terminusklause gegangen, wo sie anfingen, sich zu küssen und nach zwei großen, sauer gespritzten Apfelweinen entschieden, sich vor dieser heiklen ersten Nacht nicht etwa zu schützen, sondern sie im Gegenteil mit einer gewissen Kälte durchzuziehen. Sie winkten ein Taxi herbei und fuhren in Tanjas Hotel. Der Sex im erstaunlich stickigen Zimmer war nicht besonders gut, aber es war spürbar, dass er mal gut werden könnte. Er trug ein Versprechen in sich, fand Jerome, also war es letztlich doch guter Sex. Als sich Tanja am nächsten Vormittag nach nur 4 Stunden Schlaf die Haare wusch, in einer gläsernen Duschkabine, die sich im Hotel Flemings absonderlicherweise mitten im Zimmer befand, bedruckt mit einem halbtransparenten Flemings-Schriftzug, blieb Jerome die ganze Zeit respektvoll mit dem Rücken zu ihr auf der Bettkante sitzen und blickte auf sein Handy. Abends schrieb sie ihm aus München, dass es in ganz Bayern offensichtlich absolut niemanden zum Abstürzen gibt. Und Jerome schrieb, dass das Abendessen mit seinem Vater erstaunlich harmonisch verlaufen sei. Seine Unausgeschlafenheit habe dafür gesorgt, dass er geduldiger gewesen sei als sonst. Jerome musste wenig darüber nachdenken, was er Tanja textete. Es fühlte sich normal an, ihr mehrere kleine Messages hintereinander zu schicken, und aufregend war es trotzdem, sodass er ahnte, dass dies der Beginn von etwas Neuem war. Dankeschön.
Und es wird tatsächlich ganz viel getextet eben in diesem Buch. Und deshalb fand ich das so von der Situation her ganz schön, dass Sie hier mit dem Handy das tatsächlich gelesen haben.
Ja, ich lese oft vom Handy, wenn das Buch nicht vorliegt tatsächlich. Also ich finde es auch besser, als irgendwie so Blätter in der Hand zu haben, die dann knistern. Weil es auch der alltäglichere, natürlichere Akt ist. Und man liest ja ständig irgendwas auf dem Handy. Und das Buch ist noch nicht da, weil in Köln Karneval ist. Das ist eigentlich die Wahrheit. Denn Kiepenheuer und Witsch, mein Verlag, der ist in Köln und ich glaube, das Buch ist gerade aus der Druckerei gekommen, aber...
Genau, die sitzen direkt am betrunken. Hauptbahnhof. Genau. Okay, und es geht, können wir das sagen, es geht nicht richtig gut aus für alle, also zumindest nicht mit Ihnen beiden?
Das habe ich jetzt schon ganz verschieden, also so viele Gespräche zu dem Buch hatte ich noch nicht, aber ich hatte einen Interviewer, der mich jetzt auch zu jedem Buch bisher gefragt hat, das ist jetzt wie schon auf eine Art, wie so ein Mensch, der mich jetzt so begleitet seit 10 Jahren oder seit 9 Jahren, dann immer so alle 4 Jahre, wenn ein Buch erscheint oder 5 Jahre, ist dann so, hat man dann so gemeinsam Deep Talk. Und der hatte das Gefühl, dass es eigentlich ein Entwicklungsroman sei mit einem Happy End.
Und ich hatte gedacht, es ist eine Idylle, auch wenn am Ende das Happy End eher wie ein Cliffhanger ist für die zwei. Und wir haben niemanden, mit dem wir das diskutieren können, weil wir...
Ja, das ist bitter. Aber das... Das wird sich hoffentlich ändern.
Das hoffe ich auch. Allegro Pastel von Leif Rand ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Dankeschön.
Lutz Seiler, wenn man Ihre Lyrik liebt, dann kann einem Angst und Bange werden. Man hat Pech und Blende gelesen und im Felderlatein. Und dann kam Crusoe, ziemlich bald, 2014, ein Roman. Danach folgte, glaube ich, kein Gedichtband mehr, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt kommt wieder ein Roman, Stern 111, wieder recht umfangreich, 500 Seiten. Haben Sie die Lyrik jetzt verabschiedet?
Nee. Die Gedichte sind der Heimathafen. Ich dachte aber, ich müsste dieses Buch noch schreiben, um dann endlich wirklich zurückkehren zu können zu den Gedichten. Es sind ja in der Tat 4 Gedichtbände gewesen, von 95 angefangen. Und es ist schon etwas, worauf ich mich freue, dass ich zurückgehen kann zu den Gedichten. Wobei natürlich die Gedichte auch eine Schule sind für die Prosa.
Als ich anfing, Prosa zu schreiben, habe ich versucht, immer abzustreiten, dass man das der Prosa anhört, dass jemand von den Gedichten kommt, weil ich so stolz drauf war, dass ich auch Prosa schreiben kann. Jetzt mittlerweile merke ich, dass ich im Grunde auch die Prosa nach denselben Gesetzen schreibe, wie die Gedichte, nämlich absolut vom Ohr her, also nicht von Themen her. Es ist ein akustisches Schreiben. Ich muss immer zu sprechen, 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 100-mal den Satz ins Ohr sprechen, am besten laufen noch dabei, irgendwas zum Schlagen in der Hand haben. Und dann ist es so, dass ich eigentlich am Anfang, wenn ich jetzt das Buch mal aufschlage, kann ich am Anfang der Seite hören, wie sie am Ende klingt. Also es ist eher so was Rhetorisches.
Das taucht auch im Buch auf, wo ein junger Mann namens Karl auch zum Lyriker wird und der geht auch im Raum umher und schlägt. Warum mussten Sie den Roman schreiben? Warum mussten Sie die Prosa schreiben?
Überwältigend unbeantwortbar, würde Gottfried Benn sagen. Warum schreibt man irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe 2005 angefangen mit diesem Stoff. Ich hatte damals ein Kapitel im Kopf, also das sollte schon in Berlin beginnen, und zwar mit David Hasselhoff am Brandenburger Tor. 1990, ich weiß nicht, ob jemand mal 1990 da war, also das war der Hauptakt. Silvester am Brandenburger Tor war David Hasselhoff. Und es gibt, man kann es jetzt auf YouTube natürlich alles sehen, und es gibt so einen wunderbaren kleinen Film, wo man sieht, und das wäre meine Einstiegsszene gewesen, wie er da, also er wird mit so einem Baukran vors Brandenburger Tor geschwenkt, Hasselhoff mit Lederjacke und lauter kleinen Lämpchen, die aufgenäht waren auf diese Lederjacke. Und dann kommen die ersten Takte von I've Been Looking for Freedom. Und Hasselhoff weiß, jetzt geht's los, guckt nach unten auf seinen Bauch und schaltet die Lämpchen ein. Also er hat vor dem Bauch einen Schalter und dann gibt es eine Lichtorgel auf seiner Lederjacke, die läuft dann los. Läuft, und ist ganz toll. Und dann geht der Baukran vors Brandenburger Tor. Er ist 100 Meter über den Menschen unten, die ihm zujubeln. Und das wäre mein Einstiegskapitel gewesen. 2005, dann hat das nicht geklappt mit dem Roman, weil ich noch nicht so weit war. 2010 habe ich es nochmal probiert, den Roman zu schreiben. Hat auch nicht geklappt, bin ich gescheitert. Und aus den Ruinen dieses gescheiterten Romans ist dann Crusoe entstanden. Also das war eigentlich als fünfseitiges Rückblickkapitel geplant. Und dann sind daraus irgendwie 500 geworden. Und jetzt konnte ich das Buch schreiben. Also ich musste es einfach noch machen, um zu den Gedichten wieder zurückkehren zu können.
Aber dieses Buch ist ohne David Hasselhoff, oder irre ich mich?
Absolut,
ich
habe ihn ohne nicht Hasselhoff frei. Das ist absolut, ja. Ja, aber man muss es noch mal machen mit Hasselhoff irgendwann. Ja. Mit dem Schalter. Ja.
Ich dachte ja, Sie schreiben jetzt die Fortsetzung von Crusoe. Crusoe spielt in den letzten Tagen der DDR. Zwei Leute eben. Und hier gibt es wieder zwei Leute, aber es ist keine Fortsetzung, obwohl es in der Zeit danach spielt, ab 1989, Grenzöffnung 90. Warum keine Fortsetzung?
Ja, ich habe tatsächlich gedacht, ich könnte eine Fortsetzung schreiben. Ich dachte, das würde ziemlich leicht sein. Und alle Personen sind schon auf der Bühne, du musst nur weitermachen, und habe das auch ein Jahr lang probiert und es ist mir nicht gelungen. Ich habe ein Jahr verloren damit, diese Fortsetzung zu schreiben. Und also manchmal dauert es einfach Zeit, bis einem bestimmte Sachen klar werden, die eigentlich klar sind. Es gibt keine Fortsetzung von Crusoe, ist völlig klar. Dieses Buch endet mit einem riesigen Theaterdonner und dann kann ich nicht so mit ihm weitermachen. Das geht gar nicht. Es ist ein Inselroman und die Insel ist begrenzt auf dieses Buch. Und aber das musste ich erst verstehen, und das war ziemlich traurig, ne? So, dann also eine Figur dann doch endgültig verabschieden zu müssen. Und dann sind wir über die Felder gelaufen und meine Frau hat zu mir gesagt, ach Mensch, dann mach doch so eine Art Gastauftritt, also Crusoe als Special Guest in deinem neuen Buch. Und auch Ed kommt ja auch einmal als Special Guest rein da in die Geschichte, in die Kneipe, in die Asse, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht erzählen. Also das kriege ich nicht hin. Und dann aber war die Idee im Raum. Und irgendwann merkte ich, ja, das ist genau richtig. Es passt auch in meine Dramaturgie des neuen Romans. Ich brauche diesen radikalisierten Crusoe als sozusagen Anführer der militanten Fraktion der Hausbesetzer, der also auch nach Waffen verlangt, um gegen die Faschos kämpfen zu können und so weiter und so fort. Also er hat eine richtig schöne Rolle und auch für mich dann, es war eine Art Trost, dass ich ihn nochmal auftreten lassen kann, ja.
Aber hier ist die Hauptperson eben ein anderer junger Mann, Der heißt hier Karl Bischof, und fährt in dem Teil, den Sie jetzt lesen wollen, fährt er zurück zu seinen Eltern, und die haben ihm was mitzuteilen.
Ja, genau. Die Basisgeschichte ist die Elterngeschichte. Zwei 50-jährige Thüringer, Ostthüringer aus Gera ziehen zwei Tage nach dem Mauerfall in die weite Welt mit zwei Jägerrucksäcken auf dem Rücken und einem Akkordeon. Karl wusste nicht mehr, wer den Vorschlag gemacht hatte, zuerst ein paar Schritte zu gehen. Sein Vater oder seine Mutter, es war nicht ungewöhnlich. Er ging hinten, seine Eltern vorn, wie immer. Sein Vater war gerade 50 Jahre alt geworden, seine Mutter 49. Sein Vater war schmal geworden, die braune Lederjacke, die herabhängenden Schultern und das dünne graue Haar am Hinterkopf, so hatte Karl ihn nie gesehen. Sie gingen auf dem Elsterdamm entlang, von Langenberg bis zur Franzosenbrücke, ihr alter Spazierweg am Fluss. Hunderte Fotos dazu im Familienalbum, von seiner Mutter sauber eingeklebt und gewissenhaft beschriftet. Der Sechsjährige mit Hemd und Fliege, sein bereitwilliges Lächeln und die großen bereitwilligen Zähne. Das war Karl am ersten Schultag. Dann der 14-Jährige mit Pagenschnitt und ernstem, abweisendem Blick. Daneben seine Mutter mit Dutt- und Knautschlaglledermantel, Herbst 77. Und so weiter auf dem Zeitstrahl, durch alle Jahre und Jahreszeiten, bis zu diesem Tag, den niemand fotografierte. Rechts das träge Strömen der Elster, ihr modriges Ufer und die Langenberger Weiden. Sein Vater blieb stehen und drehte sich um. Karl. Schön wäre zu erzählen, wie plötzlich Wind aufkam im Elstertal, den Fluss herauf, oder ein besonderes Geräusch zu hören war, eine Art Pfeifen womöglich, ein feiner, leiser Pfiff aus den Weiden, wie er nur einmal aller 50 oder 100 Jahre ertönt. Karl. Seine Eltern wollten weg, das Land verlassen, kurz gesagt. Ein leiser Pfiff zum Beispiel. Karl sah sich um und plötzlich war es so, als hätte man diese, ihre Welt von Fluss und Weg nur vorübergehend errichtet, nicht für ewig. Und als müsse sie nun, wie alles andere, selbstverständlich, abgebaut und beiseite geschafft werden, als wäre sie von einer auf die andere Sekunde ungültig und wertlos geworden. So haben wir es nicht gemeint, hätte Karls Mutter dazwischen gerufen, wäre dazu noch Gelegenheit gewesen, aber es gab keine Lücke im Ablauf, nur Verwunderung. Karls einziger Satz, unbeholfen, stotternd, wie ein hilflos erschrockenes Kind, dessen Eltern plötzlich nicht mehr erwachsen sind. Ich glaube, ihr unterschätzt das mit der Heimat, meine ich. Es war seltsam, das zu sagen. Es war ungewohnt, so mit den eigenen Eltern zu sprechen. Etwas kehrte sich um. Schweigend gingen sie weiter flussaufwärts. Mutter, Vater, Kind, zwischen all den Attrappen ihres plötzlich ausgedienten, abgepfiffenen Lebens. Auch beim Abendbrot kam kein Gespräch in Gang. Die Stimmung war angespannt und Karl begann, das Ganze für das Ergebnis einer unguten Hypnose zu halten, in die er nicht noch tiefer hineingezogen werden wollte. Zuerst musste gegessen werden, dann wurde abgeräumt und alles mit dem Servierwagen zurück in die Küche gefahren, ein zweistöckiges Wägelchen mit verchromtem Gestell. Sein dunkles Rollgeräusch auf dem Teppich, alt vertraut, das leise Scheppern des Geschirrs, wie gewohnt, und als könnte es nicht anders als für immer so bleiben. Schließlich war doch alles hier nur dafür eingerichtet. Über die Schwelle in den Korridor wurde der Wagen getragen. Das machte sein Vater, aber jetzt sprang Karl auf und half, behutsam, damit nichts verrutschte. Da ist jemand, der die Arbeit sieht, war das höchste Lob, das sein Vater zu vergeben hatte. Wie zwei Kinder fuhren sie dann den kleinen Wagen zusammen durch den Flur in die Küche. Karl fühlte sich hilflos, aber er half, und augenblicklich übermannte ihn das Heimweh, die Sehnsucht nach Ankunft, Ruhe, Schlaf, Heimkehr des verlorenen Sohnes, irgendetwas davon. Sehnsucht nach jener anfallsweisen Müdigkeit, wie sie ihn nur hier heimsuchte, zu Hause, auf dem Sofa seiner Kindheit. Ach, Karl, mach dich doch ein bisschen lang. Und hier, nimm noch das Kissen. Brauchst du eine Decke? nimm doch noch die Decke. Erst das Kissen und dann noch die Decke. Das hieß Abwehr jeder Anfechtung, Auslöschung aller Bedrängnis. Als Karl und sein Vater zurückkehrten aus der Küche, saß seine Mutter auf dem Sofa. Sie wirkte nervös und schlug ruckartig die Beine übereinander. Sie trug das Haar jetzt kurz und glatt wie ein Junge, was sie noch kleiner erscheinen ließ. Trotzdem war leicht zu erkennen, wie viel Kraft in ihr steckte, wie viel Zielstrebigkeit. Sein Vater hielt ihn am Arm. Einen Augenblick lang sah es so aus, als spielten sie die Szene nur. Plötzlicher Aufbruch, Abschied, Flucht. Und die Papiere auf der Platte des Schreibschranks, parallel zur Schreibtischkante ausgerichtet. Sie reflektierten das Licht der kleinen, von einer Blende verdeckten Neonröhre, sodass Karl für einen Moment die Augen schließen musste. Grundbuchauszüge, Überschreibungen, ein Schenkungsformular, wonach das alles jetzt ihm gehören sollte. Karl Bischoff, einziges Kind von Inge und Walter Bischoff, geboren 1963 in Gera, Thüringen, zur Zeit Student. Student war nur dünn und mit Bleistift eingetragen.
Lutz Seiler, vielen Dank.
Danke.
Über 400 Bücher sind durch diese Jury durchgegangen. Sachbücher, Übersetzung, Belletristik. 5 sind in der Kategorie Belletristik jetzt auf dieser Shortlist übrig. Auf der Buchmesse wird die Entscheidung fallen, welches dieser Bücher, welche dieser Autorinnen und Autoren den großen Preis, den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen werden. Wir sagen Dankeschön für heute für die nominierten Lesungen Lutz Seiler, Leif Rand, Maren Kames, Verena Güntner und Ingo Schulze. Dankeschön, dass Sie da waren.
Ja, Ihnen allen viel Glück für den Preis und für die Resonanz auf Ihr Buch bei Kritik und Publikum. Und dem Publikum hier im Schauspiel Leipzig danken wir ebenfalls für Ihre Aufmerksamkeit. Sie wissen jetzt vielleicht schon, wem Sie den Preis verleihen würden und welches Buch Sie unbedingt lesen wollen. Carsten Tesch von MDR Kultur.
Jörg Plath von Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Wünschen Ihnen.